Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen endlich wieder zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Wir haben schon so lange nicht mehr aufgenommen, dass Finn gerade beim ersten Aufnahmeversuch erstmal sein Mikrofon entstauben musste. Ja, wir sind wieder da. Wir mussten leider eine längere Pause einlegen, berufsbedingt. Auf mehreren Seiten war das leider nicht möglich, dieses Jahr euch die Vorberichterstattung auf den Draft zu liefern, die wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. Wir bitten, das zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt nach dem Draft wieder da, haben uns das jetzt als Startpunkt ausgesucht, um wieder weiterzumachen und wollen natürlich auch wieder mit voller Kraft und Energie in die NFL-Saison 2025 gehen. Und volle Kraft und Energie, das ist ein gutes Stichwort. Da komme ich zu meinem heutigen Podcast-Partner. Ich habe ihn schon angekündigt, dass er sein Mikrofon vom Staub befreit hat. Finn, moin, wie geht's dir heute?
Sehr gut. Zumindest habe ich immer mal kräftig durchs Mikrofon gepustet. Dementsprechend ist die Kraft auf jeden Fall da, um heute eine nette Folge mal wieder nach längerer Zeit aufzunehmen. Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und wir haben uns gedacht, wie wollen wir das am besten machen? Wir haben uns eine Art kleinen Draft-Recap in Form von Awards ausgedacht. Wir haben mehrere Awards, die der Reihe nach dann einfach vorgestellt werden. Manche muss man vielleicht kurz erklären, manche eher weniger. Wo jeder von uns einfach seinen Take dabei hat und dem anderen berichtet oder euch da draußen berichtet, was sein Take dazu ist. Vielleicht sind wir uns auch mal einig. Wir haben uns nämlich nicht abgesprochen. Kommen aber erstmal kurz vielleicht noch zu zwei kleinen Mini-News, die es unter der Woche gab nach dem Draft. Nämlich einmal hat Tight End George Kittle, der Star-Tight End der San Francisco 49ers, seinen Vertrag verlängert. 4 Jahre, 76 Millionen. Ist, denke ich mal, ein No-Brainer für die 49ers, oder Finn?
Ja, also das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall aber auch ein interessanter oder ein nicht günstiger Deal. Ist jetzt ja der bestbezahlte Tight End. Dafür, dass er jetzt 32 wird auch in der Saison. Also gut, aber Tight Ends können ja durchaus bekanntermaßen auch mal noch zwei, drei Jährchen länger spielen vielleicht. Und Kittle hat sich das auf jeden Fall verdient.
Ja, das stimmt. Dann haben ein paar Spieler, die noch auf dem freien Markt waren, nach dem Draft ein neues Team gefunden. Das ist ja auch gar nicht so unüblich tatsächlich für die schon länger NFL verfolgen, dass nach dem Draft dann auf einmal wieder so eine Welle kommt, weil Teams dann merken, okay, den Need haben wir doch nicht. Adressieren können, ach komm, Spieler XY, dann bist du uns doch das Geld wert, komm mal. Spieler, die ein neues Team gefunden haben, sind Emmanuel Ogbah, der zu den Jacksonville Jaguars gegangen ist. Robert Woods spielt mittlerweile jetzt als Receiver bei den Pittsburgh Steelers. Isaiah Simmons, ist schade, dass Tom heute nicht da ist, spielt jetzt bei den Green Bay Packers als Safety. Und Diontae Johnson, Wide Receiver, hat ein neues Team gefunden, spielt jetzt bei den Cleveland Browns. Und dann vergeht keine Undrafted-Folge, ohne dass wir über die Minnesota Vikings sprechen, natürlicherweise. Aber wir tun es jetzt schon im Newsfeed. Denn, Finn, deine Vikings haben einen, ich finde, von außen kann man schon sagen, Leistungsträger der letzten Saison verlängert mit Andrew Van Ginkel. Willst du uns dazu mal kurz deine Einschätzung geben?
Ja, also absolut. Leistungsträger ist vielleicht ein bisschen zu niedrig gegriffen sogar. War ja auch boah, jetzt lass mich lügen. Ich glaube, der war sogar Second Team All-Pro. Auf Edge-Position und dementsprechend auf jeden Fall ein verdienter neuer Vertrag. Ist jetzt aber auch nur ein Einjahresvertrag, beziehungsweise eine Einjahres-Extension. Also hatte jetzt einen Restvertrag, hat jetzt noch ein Jahr dazu bekommen. Mit 23 Millionen und davon aber 22,4 garantiert. Also quasi die Belohnung für seine starke letzte Saison und ist jetzt dann eben noch 2 weitere Jahre an die Vikings gebunden.
Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ich habe einen Spieler noch vergessen, natürlich, der ein Team gefunden hat, den ich noch nachträglich nachreichen möchte. Hunter Renfrow ist zurück in der NFL, nachdem er ein Jahr bei einem Müllentsorgungsunternehmen gearbeitet hat, was ich hier nicht schämen möchte an der Stelle. Arbeit ist Arbeit und jede Arbeit ist wertvoll und wichtig. Aber er hat sich dann gedacht, er möchte doch wieder Football spielen. Und da er jetzt gerade mit Müll zu tun hat, hat er jetzt wahrscheinlich sich gedacht, er hat gern wieder mit Müll zu tun und spielt jetzt für die Carolina Panthers. In dem Sinne, viel Erfolg, Hunter Renfrow. Mal gucken, ob er derjenige sein kann, der aus diesem wirklich schwachen Panthers-Team der letzten Jahre endlich das mit zusammen mit Bryce Young und Co. rausholt, was vielleicht in ihnen steckt.
Da vielleicht ganz kurz, ich habe das heute Nacht gesehen, dass der letzte Saison wohl eine Krankheit hatte und dass die dazu geführt hat, dass er relativ viel abgenommen hat und so weiter. Und da dementsprechend dann ja auch eine schwache Saison hatte, kein Team etc. pp. Und jetzt ist er wohl aber wieder hergestellt, fitnesstechnisch. Und dementsprechend möchte er nochmal angreifen. Also coole Geschichte da auch auf jeden Fall nochmal.
Absolut. Colitis ulcerosa soll er gehabt haben. Ich sehe es hier gerade, mit starkem Gewichtsverlust, Müdigkeit und 7 Tagen mit, na gut, sind 103 Grad Fahrenheit Fieber. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das umgerechnet ist, aber es wird wahrscheinlich so 38, 39, 40 sein eher.
Wird
Und
nicht
sieben
so
Tage
wenig sein, vermutlich.
7 Tage Fieber ist schon übel. Also da kann ihm der Junge nur leid tun. Genau, und sein Gewicht ist auf 150 Pfund gesunken und geht es wieder bei 187 Pfund. An der Stelle, wie du schon sagst, schöne Geschichte. Das mit dem Müll galt auch nur den Carolina Panthers und nicht ihm selber, möchte ich an der Stelle sagen. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die Panthers in den letzten Jahren ziemlicher Müll waren, sportlich. Auch ziemlichen Müll-Owner haben. Also, tut mir leid an alle Panthers-Fans, die hier gerade zuhören, aber euer Team war echt Bockmist die letzten Jahre. So, Finn, dann kommen wir doch zum Recap vom Draft. Und meine erste Frage, die mich interessiert, hast du alle 3 Tage durchgezogen oder hast du irgendwas nicht geguckt vom Draft?
Ja gut, also erste Runde geguckt, logischerweise, zweite Runde habe ich angefangen, bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin. Aber relativ zügig auch. Also ich habe jetzt da von der zweiten Runde die ersten 10 Picks oder so noch gesehen. Und Tag 3, ja, gut, so ein bisschen nebenher gelaufen, aber da habe ich jetzt nicht intensiv verfolgt, muss ich fairerweise sagen. Immer mal wieder zwischendurch geguckt.
Ja, ist bei mir ähnlich. Tag 1 habe ich voll geguckt und dann am nächsten Tag um 11:30 Uhr bin ich auf Arbeit gewesen und dachte mir, boah, ich mache das nie wieder. Dann abends hat es dann aber doch in den Fingern gejuckt, habe dann mit meiner Freundin wollte bis zum Broncos-Pick gucken, die dann ja aber nochmal zurückgetradet haben, bis fast ganz ans Ende der zweiten Runde. Also habe ich die zweite Runde sogar fast komplett gesehen. Bin dann aber nach dem Broncos-Pick auch ins Bett gegangen. Auch nicht unzufrieden, aber da kommen wir später zu. Und ja, von Tag 3 habe ich wenig mitbekommen, weil ich da mit meiner Freundin unterwegs war, aber habe immer mal wieder aufs Handy geguckt. Aber mal unter uns ist ja jetzt auch kein Spoiler mehr. Die einzige Frage, die mich an Tag 3 wirklich interessiert hat, war, wann geht endlich Shedeur Sanders von Bord? Und der Rest, also auch die Spieler, die Denver geholt hat, ich kannte jetzt niemanden davon. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und viele davon sind ja auch Projekte. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch rein mit den Awards und mit der besten Draft-Klasse. Also welches Team hatte insgesamt die beste Gruppe an Spielern zusammengedraftet? Finn, fang du doch mal gerne an mit deinem besten Team im NFL-Draft.
Ja, also viele Sachen, die könnten sich jetzt hier theoretisch, müsste man meinen, überschneiden. Wir haben jetzt ein paar Kategorien später noch sowas wie, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, sowas wie größten Stil. Da wird natürlich jetzt beispielsweise schon auch ein Kandidat dann sein, der automatisch auch ein Team für den besten Draft sein könnte. Das habe ich jetzt versucht, so ein bisschen zu vermeiden, dass ich da jetzt nicht zu viel Überschneidung habe. Und ja, gibt jetzt ja auch nicht immer einen Gewinner. Man hat ja viele Teams, die man ganz gut findet. Und ich habe hier die New York Giants aufgeschrieben, die ich ganz gern mag. Du lachst, weiß ich jetzt nicht, was das zu bedeuten hat.
Kann ich sagen, ich habe die Giants auch.
Ah ja, perfekt, sehr gut. Dann
Okay.
hat das ja hier schon mal herausragend funktioniert bei der ersten Kategorie. Aber ja, wenn wir uns einig sind, ist ja jetzt auch nichts Überraschendes, weil Giants. Natürlich, erster Pick, Abdul Carter Nummer 3. Ist ein No-Brainer, ist ein sofortiger Impact-Spieler. Ist jetzt fairerweise natürlich auch, keine Kunst, wenn man an 3 pickt, dass man da einen guten Spieler draftet. Das sollte man meinen, dass das eher schlecht wäre, wenn man an 3 einen Spieler draftet, der da nicht sofort Impact hat. Was mir aber dann ja auch gut oder umso besser gefallen hat, war eben, dass wir dann gegen Ende der ersten Runde nochmal den Uptrade gemacht haben, der absolut auch im Rahmen gewesen ist, was den Preis angeht. Also da gibt es ein anderes Team, was sich da so ein bisschen mehr verkalkuliert hat beim Uptrade. Aber da will ich jetzt noch nichts zu sagen. Die Giants auf jeden Fall haben ihren First-Round-Pick nächstes Jahr behalten, haben einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr quasi nur abgegeben. Und dann noch Pick-Swaps dieses Jahr, um eben für ihren QB Jackson Dart hochzugehen. Ja, kann man halten von was man will, von dem Spieler zumindest. Die Giants vertrauen ihm. Und gegen Ende der ersten Runde einen QB zu draften, dem man vertraut, für einen Preis, der absolut im Rahmen ist, das ist auf jeden Fall wert, würde ich meinen. Ja, willst du weitermachen? Nicht, dass ich dir jetzt hier alles vorwegnehme, oder?
Können wir gerne so machen. Erstmal kann ich sagen, dass ich bisher mit deiner Argumentationslinie voll mitgehe. Abdul Carter, No-Brainer-Pick. Wird, kann ich spoilern, bei mir bei einem anderen Award nachher auch noch eine Rolle spielen. Jackson Dart. Ich finde es gut, dass man für seinen Quarterback von Jackson Dart aus Ole Miss hochgeht. Vielleicht eine kleine Überraschung gewesen, dass es Jackson Dart wird. Klar hat man den Smoke gehört, aber ich glaube, wir alle dachten in dem Moment, wo sie hochtraden, das wird jetzt wahrscheinlich Shredder Sanders. Also ich dachte es zumindest, ehrlicherweise. Finde es aber gut, dass sie mit ihrem Quarterback gehen. Dann in Runde 3 habe ich habe mir jetzt nur bis Runde 4 aufgeschrieben, weil wie wir schon gesagt haben, alles dahinter sind halt Projekte. Finde ich, kann man wenig zu sagen, größtenteils. Aber ich finde mit Darius Alexander noch was weiter für die Line getan von Toledo. Und Runde 4 vor allem der Pick, der mir am besten gefallen hat, vielleicht auch dir sehr gut gefallen hat. Cam Scadaboo, Running Back aus Arizona State, den man in vielen Mocks auch schon die, über die erste Runde hinaus zweite Runde gesehen hat. Also großes Running Back-Talent auf der Position und an der Stelle im Draft gekriegt. Die Giants, seitdem Saquon Barkley weg ist, klare Schwäche auf Running Back. Und ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich habe Scadaboo noch in einer anderen Kategorie. Aber sehr guter Pick aus meiner Sicht. Und die Giants haben sehr viel richtig gemacht. Ich finde, es haben viele Teams, wenn ich ehrlich bin, viel richtig gemacht. Aber die Giants stachen für mich persönlich jetzt nochmal und für dich ja auch deutlich hervor. Hast du noch was zu den Giants, was du loswerden möchtest?
Ja, also Scadaboo natürlich, den hätte ich auch erwähnt. Das bleibt nicht aus. Und Darius Alexander, also ist jetzt natürlich dann erstmal wahrscheinlich jemand, der von Dexter Lawrence lernt, vielleicht hier und da mit ihm auch mal zusammen auf dem Platz steht, aber in Kombination eben dann mit dem Abdul-Kader-Pick, mit dem Rest von der Defensive Line, die die jetzt schon haben, also da bauen die auf jeden Fall auch eine Monster-Line auf und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein guter Ansatz ist und dass die Giants da ein bisschen optimistischer in die kommende Saison vielleicht gucken können, als das vielleicht in den vergangenen 1-2 Jahren der Fall gewesen ist.
Ja, das stimmt. Man muss aber natürlich auch sagen, jetzt, Stand jetzt, sind sie für uns das beste Team und auch zu Recht. Aber steht und fällt natürlich alles mit der Performance von Jackson Dart am Ende des Tages.
Ja, also gut, Jackson Dart, der wird natürlich auch jetzt noch nicht spielen. Okay. Der braucht noch Zeit, um sich zu entwickeln. Da wird Russell Wilson erstmal noch der Starter sein. Das hat ja Brian Daboll auch schon bestätigt, mehr oder weniger. Was jetzt ja auch, also war ja relativ offensichtlich, dass die Jackson Dart jetzt nicht draften, um den Day One starten zu lassen. Aber ja. Potenzial hat er durchaus, das kann man nicht abstreiten.
Das stimmt. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zum schlechtesten Team im Draft. Dann würde ich jetzt anfangen und würde auch vorschlagen, dass wir mal so abwechselnd weitergehen. Mein schlechtestes Team, vielleicht auch deins, werden wir jetzt sehen, sind die Atlanta Falcons. Einfach dieser Trade hat für mich sehr viel kaputt gemacht. Ich finde, du hast letztes Jahr unter deinen Möglichkeiten gespielt. Die Falcons haben ja auch die Playoffs verpasst. In einer Situation, wo man eigentlich dachte mit Kirk Cousins, dass sie in die Playoffs kommen werden. Wir haben letztes Jahr schon eine weirde Entscheidung mit Michael Penix Jr. getroffen, nachdem sie Cousins diesen Vertrag gegeben haben. Hatten dann dieses Jahr auch weniger Picks, haben dann noch ihren Second-Round-Pick weggegeben, um nochmal in die erste Runde zu traden. An sich gar nicht so dumm, aber sie haben schon an Pick 15 einen Edge geholt mit Jalen Walker aus Georgia und sind dann an Pick 26 nochmal rein, um einen weiteren Edge zu holen mit James Pierce Jr. Da, finde ich, hätte man vielleicht auch auf andere Positionen gehen können und hätte vielleicht auch nicht hochtraden müssen. Das Schlimme an dem Trade ist ja auch, dass sie noch ihren 2026er First-Round-Pick abgegeben haben. Und dann zieht sich das so durch. In der dritten Runde holen sie einen Safety mit Xavier Watts und in der vierten Runde holen sie dann direkt auch wieder einen Safety mit Billy Bowman. Also ich finde, Atlanta hat deutlich mehr Needs als Edge und Safety und ich finde, Atlanta ist die nicht gut angegangen in diesem Draft und deswegen sind sie für mich der Nominee für den schlechtesten Draft, für die schlechteste Draftklasse. Finn, da du mir jetzt nicht dazwischen gegrätscht bist, hast du wen anders?
Ja, also gut, Falcons ist natürlich eine offensichtliche Antwort, habe ich jetzt mal nicht genommen.
Spannend.
Weil die Falcons gleich auch hier nochmal auftauchen werden, sicherlich. Ich bin jetzt von den Los Angeles Chargers nicht der größte Fan, die habe ich hier aufgelistet. Allen voran natürlich mit dem ersten Pick in der ersten Runde. Running Back Omarion Hampton. Gut, ist logisch. Und jetzt ja auch schon verbrieft, dass die Chargers und Head Coach Harbaugh ein Team sind, was ja ihre Identität im Running Game hat. Aber man muss ja auch dazu bedenken, dass sie erst vor wenigen Wochen in der Free Agency Najee Harris beispielsweise verpflichtet haben, dem man das durchaus auch hätte zutrauen können, da das Running Back oder der Bell Cowback, sagen wir es mal, zu sein. Kimani Vidal haben sie noch hinten dran, der auch letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat. Und Omarion Hampton jetzt in Runde 1 sicherlich ein Spieler, der auch dann Impact haben wird. Aber alles andere wäre auch nicht gut für einen Running Back, den du so hoch draftest. Und die Chargers sind natürlich ein Team, was viele, viele andere Needs auch noch gehabt hätte. Und hier durchaus ein Kandidat gewesen wäre, auch beispielsweise einen Matthew Golden zu nehmen, der dann ja einen Spot später zu den Packers gegangen ist. Und Running Backs haben wir jetzt ja auch schon eben bei Cam Scalabue drüber gesprochen, dass da auch in Runde 4 noch Leute gewesen wären, die Impact haben hätten können. Und da finde ich, sind die Chargers dann vielleicht ein bisschen falsch gefahren, was die Prio-Liste angeht und wie die ihre eigenen Needs gevalued haben. Klar, dann kam auch noch ein Receiver in Runde 2, der dann aber auch wichtig gewesen ist, weil wenn die hier ohne Receiver rausgegangen wären aus den ersten paar Runden, das wäre dann eine Katastrophe gewesen. Ich glaube, ich wäre den Draft ein bisschen anders angegangen. Deswegen die Chargers hier, mein Team, was mir nicht so gut gefallen hat.
Ja, das ist auch eine absolut berechtigte Wahl. Über Omarion Hampton kann man, glaube ich, echt lange diskutieren. Ich glaube, das Ding ist einfach auch, ich habe vielleicht auch eine sehr hohe Meinung von Omarion Hampton, weil ich mich schon gedanklich damit abgefunden habe, dass das der Broncos-Pick wird an 20, der dann ja nicht geworden ist. Da kommen wir ganz am Ende des Podcasts noch zu. Aber ich bin voll bei dir. Gerade in dieser tiefen Running-Back-Klasse und dieser dann doch nicht so tiefen Receiver-Klasse im Vergleich dazu, hätte man das vielleicht drehen können, zumal ja auch die Interior-O-Line der Chargers jetzt nicht die beste ist, ehrlicherweise auf Tackle. Ja, Interior ist noch echt Verbesserungsbedarf und da jetzt schon einen Rookie-Running-Back hinterzusetzen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber es ist halt ein Harbaugh-Team und ein Harbaugh-Team macht in dem Fall, glaube ich, Harbaugh-Sachen, aber nichtsdestotrotz eine berechtigte Wahl von dir hier an der Stelle.
Ja,
Haben wir
vor
jetzt.
allem, also vielleicht, die haben ja auch in der Defense-Line Khalil Mack, so. Bosa nicht mehr da und Tui Polotu, den sie letztes Jahr gedraft haben, ist da jetzt auch vielleicht einer der, von dem man dann erhofft, dass er einen nächsten Schritt macht. Aber die Defensive Line hat ja auch hier ein paar Needs. Tart, Deshaun Hand, Ogbonnia sind im Moment hier die Starter, vermutlich. Und sind jetzt alles Namen, bei denen man keine Euphoriesprünge macht und den ersten Defense-Spieler haben die Chargers gedraftet an Tag 3. Kein großer Fan, wie gesagt.
Da kommen wir zum besten Trade. Es wird ja bei so einem Draft auch immer viel getradet. Finn, wo fand bei dir in deinen Augen der beste Picktausch statt?
Ist jetzt die Frage, aus was für einer Perspektive man das betrachtet. Für mich der beste Trade ist der Downtrade von den Rams. Ohne jetzt da, also ich kann jetzt einfach vorwegnehmen, für mich der schlechteste Trade dementsprechend der Falcons Uptrade. Ich habe die einfach zusammengepackt, weil ich jetzt nicht viele andere Trades gefunden habe, die mir irgendwie besonders gut oder schlecht gefallen haben, weil auch viele dann natürlich in den späteren Runden dabei waren, viele Trades, die immer dann aber so ein bisschen gesondert zu betrachten sind. Dementsprechend, ja, schlechtester Trade die Falcons, du hast es eben schon angesprochen. Ist einfach ein unfassbar hohes Risiko, was sie da eingehen, ihren First Rounder nächstes Jahr zu picken, um halt einen Spieler zu picken, dann Ende Runde 1, den sie ja besonders hoch auf ihrem eigenen Board haben. Kann funktionieren, wissen wir nicht. Kann sein, dass man hier in 2 Jahren sitzt und sagt, ja, war eine gute Entscheidung. Haben eingeschlagen, beide Edge Rusher, diese in Runde 1 gedraftet haben. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass das ein Szenario eintritt, wo die Edge Rusher nicht einschlagen oder beziehungsweise zumindest einer nicht einschlägt und die nächstes Jahr eine ganz schwache Saison spielen. Du weißt natürlich auch immer noch nicht, was du mit Michael Penix hast, wie seine Entwicklung nächstes Jahr aussieht. Und dann ist es auch gut und gerne mal möglich, dass sie halt ihren Top 10, Top 15 Pick nächstes Jahr weggegeben haben. Und ja, das ist ein Ansatz, den man nicht verstehen muss. Deswegen da der schlechteste Trade. Eigentlich waren wir beim besten Trade, ne? ja, aber ich kann die Seite jetzt ja dann einfach umkehren. Besser Trade dann dementsprechend die Rams, die halt das aufnehmende Team gewesen sind, besser gesagt, haben nächstes Jahr First-Round-Pick eingesammelt. Die Rams natürlich auch ein Team, was jetzt ja über die letzten Jahre so einen kleinen Umbruch durchgemacht hat, was letztes Jahr überraschend gut schon gewesen ist. Viele, viele Spieler letztes Jahr gedraftet hat, die eingeschlagen sind. Und wo sicherlich gutes Talent vorhanden ist und was jetzt eben dann über diesen Draft und dann den nächsten Draft, wo man jetzt dann 2 First-Round-Picks hat, durchaus die Möglichkeit hat, sich da ein Fenster aufzubauen.
Ja, absolut. Bin da sehr bei dir. Es ist, dann packen wir es einfach zusammen. Rede ich auch erstmal mit über den schlechtesten Trade. Ist nämlich auch der Trade der Rams und der Falcons. Vor allem aus Falcons Sicht, aus Rams Sicht, wie gesagt, ein guter Trade. Die Falcons haben bei mir, vielleicht sagen wir es nochmal kurz, die Falcons haben Pick 26 bekommen und einen 25er Third-Round-Pick, den sie dann aber selber wieder genutzt haben für andere Trade-Sachen. Deswegen kann man den nicht direkt umwälzen, in was sie ihn umgesetzt haben. Die Rams sind dafür auf 46 zurück, 20 Spots zurück, haben dafür Terrence Ferguson gedraftet, dafür noch einen guten Spieler, Tight End von Oregon, haben 25er Seventh und wie du sagst, dieser 26er First, wir gingen, glaube ich, alle davon aus, dass die Falcons eine schlechtere Saison als Pick 26 spielen werden. Und allein dann hat er sich schon gelohnt. Und die Rams, wie du sagst, junges Team, letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen overperformed, aber haben einfach erkannt, wir sind nach wie vor ein junges Team, wir können nach wie vor Talent gebrauchen und sind deswegen zurückgetradet und haben sich noch ein 26er First eingestrichen. Aus Rams Sicht wäre das ein guter Trade, aber aus Falcons Sicht ist das so ein unfassbar schlechter Trade in meinen Augen, dass es hier verdient der schlechteste Trade ist. Kommen wir noch zu meinem besten Trade. Mein bester Trade ist tatsächlich der erste Trade des Draftes, während der Draft lief, und zwar Jacksonville und Cleveland. Ich finde, beide Seiten haben davon profitiert. Ich finde, Jacksonville, indem sie den zweiten Pick bekommen haben, hat mit Travis Hunter einen Shootingstar für das neue Regime bekommen, einen wirklich spannenden Spieler, vielleicht sogar rein footballsportlich den besten Spieler in diesem Draft, und haben dafür mit ihrem 36. Pick und mit dem 26er First verhältnismäßig okay oder einen vernünftigen Preis bezahlt, einen fairen Preis bezahlt, haben selber noch einen 4-Runden-Pick und einen 6-Runden-Pick bekommen. Und für Cleveland, die durch Deshaun Watson absolut in der Cap-Hölle stecken werden in den nächsten Jahren, ist es gut, mehr junges Talent reinzuholen. Man hat mit Mason Graham einen spannenden Defensive Tackle geholt, der von dem Myles Garrett profitieren wird, der aber auch selber von Myles Garrett andersrum profitieren wird auf Edge. Man hat mit Quinshon Judkins im Endeffekt einen sehr spannenden Running Back, den ich als Supporter von Ohio State im College Football auch sehr gut kenne, geholt, der Plug-in der Nachfolger für Nick Chubb werden kann. Und man hat noch einen 26er First-Round-Pick. Und wenn man davon ausgeht, dass man dieses Jahr nicht gut ist und Jacksonville vielleicht durchschnittliches Mittelmaß in der NFL ist, hat man dann vielleicht nächstes Jahr einen frühen und einen mittleren First-Round-Pick, was die weiter nutzen können. Für beide Seiten, finde ich, ist es einfach ein guter Deal gewesen für das, was sie wollen und was ihr Ziel war. Und deswegen ist das mein bester Trade im NFL-Draft.
Ja, auch fair.
Dann kommen wir, vielleicht ist das die Andeutung, die du gemacht hast, Finn, kommen wir zu dem größten Stil. Wer ist denn dein größter Stil im NFL-Draft?
Welche Andeutung habe ich gemacht?
Dass das mit dem besten Team zusammenhängen könnte.
Ach so, das kann sein, ja. Ja, Cardinals war ein Kandidat auch für das beste Team. Und das ist hier natürlich allen voran durch den Pick in der zweiten Runde von Will Johnson, dem Cornerback, den ich hier als den größten Stil erachte. Ist natürlich auch offensichtlich inzwischen, weshalb es dazu gekommen ist, dass Will Johnson so weit gefallen ist. Ja, das Knie ist wohl eine Medical Red Flag gewesen für viele Teams und hat dann dafür gesorgt, dass er eben bis an Position 47, glaube ich, gefallen ist. Aber Will Johnson war halt auch auf vielen Boards der beste Corner, war ein klarer Kandidat für die zumindest mal Top 15, um da eben auch gedraftet zu werden. Und ja, dementsprechend ein No-Brainer dann, wenn so ein Spieler dann auf Pick 47 in Runde 2 noch da ist, den dann auch zu picken. Weil wenn Will Johnson fit bleibt und das Knie durchsteht, dann ist halt ein Corner, der durchaus das Potenzial hat, da für dich dann ja Franchise-Building-Block zu sein. Vor allem, weil er eben perfekt in das Scheme von den Cardinals passt und Jonathan Gannon, die ja sehr viel Zone-Coverage spielen. Will Johnson, primärer Zone-Corner, groß, gute Ball-Skills, große Arme. Und das ist eben ein Spieler, den du dann in Runde 2 so auch dann selten findest, der ja sehr aggressiv oftmals auf den Ball geht, Ballhawk. Und da ist es auf jeden Fall mir das Risiko wert, dann in Runde 2 einen Dartpfeil in die Richtung zu werfen für den Spieler, der potenziell ein Unterschiedsspieler sein kann. Und ja, wenn es dann eben so kommen sollte, dass das Knie vielleicht doch nicht hinhaut, dann ist es immer noch in Anführungszeichen nur ein Zweitrunden-Pick. Und da, wie gesagt, kann ich nur nochmal wiederholen. Vom Risiko gehe ich da auf jeden Fall mit, dass es das dann wert ist, den da zu picken.
Ja, absolut. Ich denke, wir können da auch noch kein Geheimnis draus machen, dass du ihn auch gern bei den Vikings gesehen hättest. Ist das richtig?
Also ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn die Vikings ihn in der ersten Runde gedraftet hätten.
Ja, genau das. Das meinte ich. Gut, dann kommen wir zu meinem größten Stil. Und bei mir ist es, hängt es direkt mit den New York Giants zusammen. Und ich kann auch jetzt noch sagen, die Giants werden noch ein paar Mal eine Rolle spielen hier. Bei mir zumindest. Es ist tatsächlich Cam Scadaboo geworden, weil ich so ein riesen Fan von Cam Scadaboo bin. Und den an 105 zu kriegen, ich finde, im Receiving Game muss er sich von niemandem, keinem Running Back in dieser Klasse verstecken. Auch nicht zum Beispiel von einem Cherrion Henderson, der in der frühen zweiten Runde zu den Patriots gegangen ist. Für mich persönlich hätte man Cam Scadaboo auch in der zweiten Runde picken können. Ich habe jetzt noch nichts gelesen, warum er gefallen ist. Aber da wird es bestimmt seine Gründe geben. In meinen Augen haben die Giants mit Cam Scadaboo die Möglichkeit, schnell ihren neuen Running Back 1 zu finden, wenn man sich auch den Running Back-Raum anguckt, den sie haben. Und ich finde, Cam Scadaboo birgt die Chance, dass die Giants-Fans ganz schnell nicht mehr über Saquon Barkley nachdenken. Das ist sehr hochgegriffen, das weiß ich, aber ich bin ein Riesenfan und ich kann mir vorstellen, dass Cam Scadaboo in 5-6 Jahren, dass wir da zurückgucken und uns denken, wie konnte der an 105 gehen, wie wir das so oft schon getan haben bei den Spielern. Dann würde ich mal weitermachen mit dem nächsten Award. Das ist die größte Bust-Gefahr. Ich würde mal mit meinem Spieler anfangen, weil es jetzt direkt, tatsächlich kann ich schon spoilern, mit den New York Giants weitergeht. Cam Ward hätte man hier nennen können. Oder tust du vielleicht noch Finn an 1? Wäre eine sinnvolle Sache gewesen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und ich bin Fan davon gewesen, dass sie für Jackson Dart hochgetradet sind. Aber Jackson Dart hat in meinen Augen natürlich das größte Bust-Potenzial. Erstmal persönlich. Er ist als zweiter QB vom Board gegangen, das hätte man vor dem Draft auch nicht erwartet. Er kommt aus einer sehr einfachen College-Offense und New York sucht einfach händeringend nach der Antwort auf Quarterback. Wenn man mal einen Fußballvergleich sehen möchte, das ist wie der HSV 7 Jahren versucht aufzusteigen aus der zweiten Liga, versucht New York seit Ewigkeiten einen Quarterback zu finden. Und jetzt sind sie sogar hochgetradet für ihn, das heißt, die Erwartungshaltung ist ungleich höher und ich glaube, wenn es einen Pick gibt, der in den nächsten 3 Jahren definitiv funktionieren muss und wenn er es nicht tut, ist er ein Bust von all diesen Picks, dann ist es am höchsten bei mir, setze ich da Jackson Dart. Deswegen Jackson Dart, obwohl ich Fan von dem Pick bin, birgt trotzdem in sich die größte Bust-Gefahr, auch vor allem wegen der äußeren Umstände. Bei wem siehst du denn die größte Gefahr, dass der Pick...
Ja, also erstmal Dart, nachvollziehbare Wahl. Würde ich vielleicht gegen argumentieren, dass halt das Trade-Paket nicht so teuer gewesen ist im Gesamtpaket, als dass es vielleicht zu verschmerzen gewesen wäre oder zu verschmerzen würde in dem Fall. Aber naja, ich habe hier meinen Blick auf ein weiteres Team geworfen, was mir nicht so gut gefallen hat. Shemar Stewart von den Cincinnati Bengals. Ja, ist ein Spieler mit auf der Edge-Position mit hervorragenden physischen Voraussetzungen, ja, ist ein Athlet, hat super athletische Werte auch beim Combine gehabt und Sein Problem war aber am College natürlich vor allen Dingen, dass er das nicht in Produktion ummünzen konnte. Hat in seinen 3 Jahren insgesamt nur 4,5 Sacks, 1,5 pro Jahr und 11 Tackles for Loss erzielt. Das ist gar nicht mal so viel. Und die Bengals haben ihn natürlich auch gedraftet, in dem Wissen, dass da noch viel, viel an Arbeit zu tun ist. Und wenn das funktioniert, dann ist das natürlich hier auch ein super Spieler und ein super Pick. Aber es birgt eben auch eine große Bustgefahr, dass das eben nicht gelingt und dass es am Ende ein Spieler sein wird, der halt hervorragende athletische Voraussetzungen hat, die aber nicht groß ummünzen kann dann in die NFL. Und wenn man jetzt noch dann das Fragezeichen sich dazu denkt, was bei den Bengals ja im Moment auch noch vorherrscht mit Trey Hendrickson auf der anderen Seite, sollten die sich nicht einigen, sollte er noch getradet werden, dann könnte es ja sein, dass dann die gesamte Last hier unter anderem auf Shemar Stewart liegt und ob er da dem jetzt bereits gewachsen ist, lasse ich mal dahingestellt. Ich würde natürlich mich für jeden Spieler freuen, der in der NFL einschlägt, aber hier ist durchaus das Potenzial vorhanden, dass es eher schwierig werden könnte.
Ja, finde ich eine sehr nachvollziehbare Wahl. Generell die Bengals auch wären vielleicht auch ein Kandidat gewesen für einen schwächeren Draft, für das schlechteste Team, ehrlicherweise in meinen Augen. Von daher finde ich es eine sehr gerechtfertigte Wahl. Gut, kommen wir zu einem Award, den ich mir persönlich ausgedacht habe, den ich aber sehr spannend finde zu hören, was du da hast, Finn. Und zwar ist es der sogenannte Minimax Award. Das Minimax-Prinzip wird hier angewandt. Also welches Team hat mit den wenigsten Picks, das kann sich jeder selbst interpretieren, das kann in den Top 100 sein, das kann insgesamt sein, spielerisch das Maximum aus ihren Picks rausgeholt. Wen hast du da, Finn?
Also per Definition habe ich mir jetzt hier die Vikings, die Commanders und die Falcons aufgeschrieben, weil die halt in dem gesamten Draft nur 5 Picks hatten und dementsprechend per Definition die wenigsten Picks hatten. Falcons könnte man jetzt natürlich für argumentieren, dass sie mit ihren 5 Picks das meiste gemacht haben, weil die eben 2 First-Rounder hatten. Haben jetzt eben schon drüber gesprochen, dass das eben Risiken bringt, etc. pp. Aber die haben aus ihren 5 Picks das meiste gemacht. Für dieses Jahr zumindest. Dementsprechend die Falcons hier ein Kandidat. Commanders, finde ich, aber haben vor allem auch gute Needs adressiert, haben Josh Connerly gedraftet auf Tackle bzw. auf Guard. Kann auch sein, dass er irgendwie auf Guard geschoben wird, weil die ja auch für Laremy Tunsil getradet haben auf Left Tackle vor wenigen Wochen. Also wahrscheinlich dann entweder Right Tackle oder Guard, die Connerly bestreiten muss dann. Und Trey Amos, Cornerback in Runde 2, auch ein guter Pick, ist ein Need auf jeden Fall der Commanders. Ja, Vikings habe ich jetzt hier ein bisschen außen vor gelassen, weil da kommen wir gleich noch zu. Und ja, fairerweise hatten die halt auch nur einen Pick in der ersten Runde und einen Drittrunden-Pick dann Anfang der 100 hat. Deswegen kann man da jetzt nicht davon sprechen, dass sie aus ihren wenigen Picks viel gemacht haben.
Ich habe es ein bisschen gedreht und habe mir gesagt, ich habe auf die Top 100 geguckt und die wenigsten Picks in den Top 100, wenn ich nicht falsch informiert bin, hatten die Pittsburgh Steelers. Die hatten nämlich nur 2 Stück. Und ich finde, die haben sie stark genutzt und nicht für einen Quarterback-Prospect, was da vielleicht nicht gepasst hätte, verschwendet. Ihre 2 Picks sind in Runde 1 Defensive Tackle Derek Harmon von Oregon, finde ich, ist ein super Spieler. Wird der Line da echt helfen. In Runde 3 hat man Running Back Caleb Johnson geholt. Der kann in der Arthur Smith Offense, finde ich, fast Plug and Play die Najee Harris-Rolle übernehmen, der gegangen ist. Und dann finde ich aber auch, möchte ich trotzdem noch über 2 Late-Round-Picks reden von den Steelers. Also ich finde erstmal sie haben das absolute Minimax-Prinzip angewandt in ihren Top 100. Aber ich finde 2 Spieler auch noch sehr spannend, die sie geholt haben. Einmal in der 4. Runde Edge Jack Sawyer von Ohio State. Ist ein sehr dominanter Edge gewesen in der Big Ten. Könnte sich, wenn der auf der anderen Seite spielt, zu einem TJ Watt echt einem potenten Edge-Rusher entwickeln für die Pittsburgh Steelers. Und ich bin echt gespannt, was Will Howard machen wird, Quarterback. College Football Championship Winning Quarterback, muss man ja sagen. Will Howard aus der letzten Saison. Auch von Ohio State. Wahrscheinlich gehen sie jetzt erstmal mit Mason Rudolph in die Saison, wenn sie nicht noch Aaron Rodgers holen. Da gibt es ja auch die Gerüchte. Und dann wird irgendwann vielleicht Will Howard seinen Platz kriegen. Und ja, ich bin gespannt, ob Will Howard sich durchsetzen kann oder ob Will Howard sich in die lange Reihe von Ohio State Quarterbacks einreihen wird, die nicht funktioniert haben in der NFL. Deswegen, gerade in Bezug auf diese Top 100 Picks, die Steelers für mich der Minimax Award an der Stelle.
Ja, gehe ich mit. Also, sehr gut. Ist natürlich, wie gesagt, letztlich dann kann man da ja ein paar Sachen selber sich reininterpretieren. Von daher kann man da jetzt auch nicht groß irgendwie was gegen sagen.
Das stimmt. Dann kommen wir, da kann man glaube ich weniger reininterpretieren, zum Plug-in-Play-Award. Das ist einfach der Spieler, von dem wir glauben, wenn wir jetzt am Ende sagen würden, es hat nur ein Spieler aus der ersten Runde, weil es wird aus der ersten Runde einer sein, funktioniert, dann ist es der. Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest. Ich kann es schnell und schmerzlos machen und ich glaube, es ist keine Überraschung, dass ich hier Edge-Rusher Abdul Carter von Penn State habe, der jetzt bei den New York Giants spielt. Ich glaube, Abdul Carter wird Liga auf Edge dominieren, wird ein dominanter Edge-Rusher sein, könnte in ein paar Jahren einer der Top 10 Edge-Rusher dieser Liga sein, hat mit Kevon Thibodeau auch auf der anderen Seite einen dominanten Edge, hat also die optimalen Voraussetzungen plus ein Dexter Lawrence in der Mitte, um sich gut zu entwickeln. Deswegen mein persönlicher Plug-in-Spieler Abdul Carter von den New York Giants.
Ja, ich habe da den nicht. Ich habe Ashton Genty, glaube ich, ist jetzt auch keine große Überraschung. An Position 6 von den Raiders gedraftet. Running Back, großer Running Back-Freund ist natürlich bekanntermaßen Pete Carroll, der neue Head Coach. Der wird Ashton Genty sicherlich viele, viele Gelegenheiten geben, direkt von Anfang an da ein paar Yards zu erzielen. Und der wird da von Anfang an eine große Rolle spielen in der Offense von den Raiders. Die ja grundsätzlich, glaube ich, nächstes Jahr auch einen kleinen Umbruch durchgehen. Haben wir auch einen neuen Quarterback mit Geno Smith. Und da ist dann sicherlich ein Running Back, auf den man sich von Anfang an, von Tag 1 verlassen kann, eine gute Option. Und ich glaube durchaus, dass der auch ein Kandidat sein dürfte, der die besten Quoten hat, beispielsweise für den Offensive Rookie of the Year.
Ja, absolut.
Ohne das jetzt nachgeguckt zu haben, aber es würde mich sehr überraschen, wenn das nicht so wäre.
Ja, wahrscheinlich eher ein Travis Hunter, wenn man ehrlich ist. Ich glaube auch, dass Ashton Genty sich gut durchsetzen kann. Ich bin gespannt, wie es ist mit der Las Vegas Raiders Line. Ich glaube, die könnte da vielleicht so ein kleiner Stolperstein werden, abgesehen davon, Ashton Genty ist unfassbar schwer zu tackeln. Pete Carroll hat im Endeffekt seinen zweiten Beast-Mode-Running-Back nach Marshawn Lynch mit Ashton Genty, wenn er das, was er im College gezeigt hat, auf die NFL übertragen kann. Ist ein sehr explosiver Runner. Ist auch jemand, auf dem ich echt keinen Bock habe, den zweimal im Jahr sehen zu müssen, sage ich dir ehrlich, wie es ist. Deswegen absolut verdiente Wahl. Kommen wir abschließend noch zum großen Gewinner und zum großen Verlierer des Draftes. Finn, wer ist in deinen Augen, konnte ein Team sein, konnte ein Spieler sein, wer ist für dich der Gewinner des NFL-Drafts?
Ja, gut, gibt natürlich jetzt auch hier viele Sachen, die man nennen kann. Meine Wahl ist auf Caleb Williams gefallen, Bears Quarterback. Ja, hat bereits ja letztlich auch schon in der Free Agency angefangen. Und wenn man ehrlich ist, auch schon davor, neuer Head Coach, der dann eben neuer Offensive Coordinator gleichzeitig ist, beziehungsweise neuer Playcaller, haben schon viel für ihre Line gemacht in der Offseason und das Ganze eben jetzt auch im Draft fortgesetzt. Mit den ersten drei Picks haben sie Offense-Spieler gedraftet. Tight End Colson Loveland in Runde 1, der wahrscheinlich dann der neue Sam LaPorta so ein bisschen werden dürfte in der Offense von Ben Johnson. Luther Burden, der Third, den sie in Runde 2 gedraftet haben, der im Slot wahrscheinlich so ein bisschen die Rolle von Amon Ra übernehmen wird. Und dann in Runde 3 Ozzie Tropilo, Offensive Tackle. Ja. Ist jetzt da bei ihm die Frage, ob der vielleicht auch einfach erstmal gedraftet wurde, um da ein bisschen für die Tiefe zu sorgen auf Tackle. Also ich meine, mit Braxton Jones und Daniel Wright haben sie jetzt schon mal zwei Namen, die man durchaus bedenkenlos starten lassen könnte. Aber Ozzie Tropilo sicherlich dann jemand, der für etwaige Ausfälle dann gewappnet sein dürfte, um hier zu spielen. Und Caleb Williams, ja, wie schon gesagt, zwei neue Anspielstationen bekommen, der jetzt insgesamt dann mit Colson Loveland, mit Cole Kmet, mit Rome Odunze, DJ Moore, Luther Burden, da sicherlich ein paar Leute rumlaufen hat, die durchaus wissen, wie sie den Ball fangen müssen.
Das stimmt. Sehr gute Wahl an der Stelle. Meine Wahl ist tatsächlich auf jemanden aus meinem eigenen Team gefallen und das ist Vance Joseph, der Defensive Coordinator der Denver Broncos. Letztes Jahr eine Top-3-Defense gestellt, obwohl man es vor der Saison nicht erwartet hatte, dann in der Free Agency schon mit Greenlaw und Huafanga einfach extreme Verstärkungen bekommen, muss man ja so sagen. Und jetzt noch mit einem J.D. Barron. Ich mochte den Pick im ersten Moment nicht, fand ihn ein bisschen unsexy. Je mehr ich mich mit J.D. Barron beschäftigt habe jetzt, desto geiler finde ich diesen Pick. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht schon eine Bold Prediction, Denver wird die erste oder zweitbeste Defense nächstes Jahr in der Liga haben, wenn die auch nur annähernd an ihr Leistungslimit vom letzten Jahr kommen. Diese Cornerback-Safety-Gruppe erinnert mich ganz stark an die No-Fly-Zone der Super Bowl-Saison, was nicht heißt, dass wir dieses Jahr in den Super Bowl mitspielen werden. Ich bin genug Realist, um zu sagen, dass wir das nicht tun werden, aber ich glaube, alle Broncos-Fans da draußen, ihr könnt euch freuen, dass wir sehr viel Spaß mit dieser Defense haben werden, die auch noch in der dritten Runde mit dem Savion Jones, einen spannenden Edge-Rusher für die Rotation, nicht als Startelf-Spieler, aber für die Rotation bekommen haben. Ich glaube, dass wir wirklich einen tiefen Kader in der Defense haben und dass unsere Defense wirklich echt performen wird. Und deswegen Vance Joseph. Und ich hätte das nicht gedacht, wenn wir mal 2,5 Jahre zurückgehen, auf meinen Rage-Quit auf Vance Joseph, nach dem 20-70 gegen die Miami Dolphins. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin mittlerweile ein Riesenfan von Vance Joseph als Defensive Coordinator und ich glaube, dass unsere Defense richtig knallen wird. Und jetzt darfst du sagen, was du sagen willst. Ich habe dich schon grinden sehen zwischendurch.
Ja, du, also da fängt der Größenwahn schon wieder an. Das ist natürlich hervorragend. Draft vorbei und also gut, kann ich jetzt kann ich natürlich verstehen, dass wenn man sein eigenes Team ein bisschen positiv sieht, also Defense auf jeden Fall Potenzial, eine Top-Defense zu sein. Von daher will ich dich da jetzt nicht im Hype bremsen.
Ich möchte auch sagen, dass es nicht nur meine Meinung ist, dass es auch sehr viele NFL-Experten gibt, die Denvers Defense extrem stark sehen. Natürlich muss Greenlaw an das wieder rankommen, was er vor seiner Verletzung geleistet hat. Ein Huafanga muss auch erstmal wieder an sein Leistungslimit kommen. Aber wenn die alle an ihr Leistungslimit kommen und J.D. Barron das zeigt, was er verspricht, dann wird's spannend. So, ich glaube, Verlierer des Drafts, Finn, es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn jetzt ein anderer Name fällt. Deswegen frage ich einfach mal ganz offensiv, hast du auch Shedeur Sanders?
Nee. Aber echt fast.
Nicht? Okay.
Ich hab Dylan Gabriel.
Ja, dann lass es doch einfach einen großen Shedeur Sanders, Dylan Gabriel, Cleveland Browns Quarterback Talk machen. Bei mir ist es Shedeur Sanders, obvious, vielleicht sogar die offensichtlichste Wahl. Erstmal vielleicht kurz gesagt, Shedeur Sanders, First Round Talent gewesen. Teilweise es gab NFL-Experten Mel Kiper, die gesagt haben, das ist der First Overall Pick, ist gefallen bis Pick 144, fünfte Runde, und ist Quarterback 5, nur im Cleveland Browns Quarterback-Raum, weil was passiert ist, Finn? Jetzt kommst du ins Spiel.
Weil die Browns 2 Runden vorher in Runde 3 Dylan Gabriel gedraftet haben. Ja, also gut. Shedeur kann man ja vielleicht da einmal anfangen. Ja, gerne. Ist jetzt ja dann, je näher es auf den Draft zuging, auch immer weiter gefallen, so ein bisschen in den Mock-Drafts und in den Boards, weil immer mehr durchgesickert ist, dass es ein paar Teams gibt, die den halt nicht draften werden. Weil Character-Concerns, gut, ist jetzt auch, hat man viele Videos gesehen von ihm, gerade auch bei den PKs, wo er jetzt sich nicht ganz so bodenständig präsentiert hat und das vielleicht für viele dann eben eine Red Flag gewesen ist. Aber du hast angesprochen, dass Shedeur Sanders jetzt sicherlich vom reinen sportlichen Talent mindestens mal ein Zweitrunden-Pick hätte sein müssen. Und dass er jetzt eben bis Runde 5 gefallen ist, ist ja dann schon, sucht ja dann schon seinesgleichen, der Drop. Und Dylan Gabriel, 2 Runden vorher, ist jetzt natürlich dann insofern ein Verlierer, als dass er da jetzt sich dann erhofft hat, hier reingeworfen zu werden bei den Browns und vielleicht sich, ja, hinter Joe Flacco, Kenny Pickett, die da jetzt ja auch noch rumlaufen haben, vielleicht so ein bisschen zu entwickeln und dann potenziell auch dann Starterchancen zu haben. Aber ich glaube, der wird auch ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt haben, als er dann am nächsten Tag gesehen hat, dass die Browns auch noch Shedeur Sanders draften, der ja dann rein talentmäßig nochmal wahrscheinlich über Dylan Gabriel anzuordnen ist oder anzusiedeln ist. Und gut, je nachdem, wie Shedeur Sanders sich dann ja da präsentieren wird, vielleicht lernt er ja auch so ein bisschen aus seinen Fehlern. Was heißt Fehlern? Vielleicht wird er jetzt, oder vielleicht hat er es auch einfach mal gebraucht, da so ein bisschen, geerdet zu werden, wenn man so, wenn man so will. Von daher, ja, ist wie gesagt schon jetzt ein Quarterback-Raum, du hast gerade gesagt, mit 5 Leuten sind wir jetzt alle auch, ja, oder wissen wir alle, dass am Ende nicht 5 Quarterbacks in dem Raum bleiben werden, dass da sicherlich 2 noch gehen müssen. Und da stelle ich mir jetzt ehrlicherweise die Frage, wen sie da kicken wollen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihren Drittrunden-Pick den Gabriel rausfeuern. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie da Shadow Sanders rausballern. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich auf jeden Fall Kenny Pickett Nummer 1.
Ja. Für den sie auch getradet haben, muss man auch
für
sagen.
Für den sie auch getradet haben. Gut, das Paket hielt sich jetzt ja aber da in den Grenzen.
Ah, haben sie investiert, ne?
Ja. Joe Flacco, Fragezeichen. Wahrscheinlich, also ich glaube im Moment, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Verletzung bei Deshaun Watson ist, aber ich glaube, es ist ja durchaus auch im Bereich des Denkbaren, dass der vielleicht erstmal auch noch verletzt ist. Vielleicht lassen sie den auch einfach auf Injured Reserved. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Also erstmal zu Studeur vielleicht kurz. Ich finde es völlig in Ordnung, dass er gefallen ist. Ich finde, die NFL hat einfach mal gezeigt, wie das ist, wenn du dich nicht benimmst, wenn du vielleicht auch nicht bodenständig bist, dass das auch mal nach hinten losgehen kann. Ich meine, Shadur hat genug Aktionen gezeigt während der Saison. Ich meine, ich erinnere an den Breitling-Uhr-Double zum Gegner. Ich erinnere an die New York Giants-Schuhe, mit denen er trainiert hat, als die Giants zwischendurch im First Overall-Pick ein paar Wochen waren. Ich finde, Shadur hat sich, ich will jetzt auch gar nicht alles wieder hochholen, was er da gemacht hat, auf sein Draft-Zimmer, was er sich da eingerichtet hat und überall Legendary draufgepackt hat, finde ich absoluten Quatsch. Ich denke mir halt immer so, spiel doch erstmal ein NFL-Spiel, bevor du dich aus dem Fenster lehnst. Das Problem bei Shadur ist, glaube ich, auch, warum er so gefallen ist, ist einfach auch das Paket, was du kriegst. Und da gehört auch der Vater mit Deion Sanders ganz krass dazu, der dafür sorgen wird, dass du da, wenn das für deinen Sohn nicht läuft, dass du da medial keine ruhige Minute hast als Team. Und wir dürfen halt auch nicht vergessen, klar, das sind Sportler, aber das sind auch Angestellte. Und keine Firma dieser Welt würde sich einen Angestellten mit der Einstellung, mit der Arbeitsmoral in den Lockerroom holen oder ins Büro holen. Das würde keine andere Firma der Welt machen. Warum sollten das NFL-Teams tun? Und diese Arroganz der Sanders, wenn ich jetzt die beiden mal zusammennehme, finde ich es gut, dass sie eine Watschen bekommen haben. Dylan Gabriel tut mir ein bisschen leid, deswegen kann ich verstehen, dass du ihn hier als Verlierer nimmst. Das hätte ich vielleicht auch, hätte man auch machen können, ist eine sehr legitime Wahl. Und ich bin gespannt, ich glaube, die Browns werden das spannendste Team in der Offseason sein. Und eigentlich würde ich mir einen Hard Knocks bei den Giants wünschen, bei den Browns wünschen, ehrlicherweise. Weil, wie du schon sagst, ich weiß nicht, wer da rausfliegen soll. Deshaun Watson, ich glaube, wir gehen alle davon aus, dass Deshaun Watson keine große Rolle mehr in den Kaderplanungen der Browns spielen wird. Aber du musst relativ viel Kohle in die Hand nehmen, wenn du ihn jetzt entlässt. Joe Flacco hast du ja eigentlich geholt, damit du einen erfahrenen Veteran im Raum hast. Willst du dich von dem trennen? Wahrscheinlich wird es dann eher Kenny Pickett treffen. Und dann ist aber die Frage, gehst du mit 4 Quarterbacks auf den Roster rein oder landet einer von beiden, Gabriel oder Sanders, im Practice Squad? Und das will ich mal sehen, was da los ist, wenn Shadur Sanders im Practice Squad landet, der Cleveland Browns, was Deion Sanders dann macht. Ich finde, es ist eine sehr verzwickte Situation. Ich persönlich finde, und da würde mich jetzt auch gleich deine Meinung interessieren, aber meine Meinung ist, die Browns hätten Shadur nicht picken dürfen. Talent hin, Talent her. Die hätten einfach sagen sollen, wir haben uns jetzt für Dylan Gabriel entschieden. Wir haben unser Quarterback-Trio plus Deshaun Watson, was auch immer mit dem ist, aus Flacco, Pickett und Gabriel und gehen jetzt damit. Wie siehst du das?
Ja, gute Frage eigentlich. Also ich glaube, nachdem ich Gabriel gepickt hätte zumindest, hätte ich dann den auf jeden Fall auch nicht mehr gepickt. Dass sie grundsätzlich Shadur gepickt haben, gut, ist jetzt dann, finde ich, jetzt nicht verwerflich.
Ja.
Was halt irgendwie vielleicht in der Sache auch bezeichnend so ein bisschen ist, ist, dass irgendwie Shadur Sanders bis in Runde 5 gefallen ist, weil er vielleicht ein bisschen als abgehoben gilt. Mhm. Andererseits laufen in der NFL ein paar Leute rum, die durchaus weitaus schlimmere Dinge gemacht haben.
Ja,
und das ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen bezeichnend dann aus anderer Perspektive, aber gut, wir sind alle jetzt auch schon lange genug dabei, als dass wir das jetzt dann wissen, wie das da oftmals läuft.
Kein Vater, der sich vor dem Draft nochmal 2 Tage vorher hingesetzt hat und gesagt hat, ich werde meinem Sohn nicht erlauben, für Team X, Y und Z zu spielen.
Gut, das ist richtig, ja.
Werden sich halt NFL-Owner und GMs gesagt haben, gut, dann zeigen wir dir mal, wer hier am langen Hebel sitzt und werden ihn nicht auf ihren Boards gehabt haben mehr. Und die Browns werden einfach an 144 gesagt haben, ja gut, das ist jetzt mit aller Weiben Abstand der beste Spieler hier, dann nehmen wir den halt noch mit. Aber ich finde es trotzdem nicht weitsichtig gedacht von Cleveland. Aber wenn sie es am Ende, wenn wir am Ende damit einen Super Bowl gewinnen mit der Herangehensweise, dann bin ich derjenige, der Kleinlaut zugeben muss, dass es richtig ist. Statt jetzt finde ich es ein bisschen, ich finde, Cleveland hat sonst zu viel richtig gemacht, um sie jetzt einen Verlierer im Draft zu sehen, aber die Quarterback-Frage im Draft finde ich schlecht gelöst von den Browns, ehrlicherweise. Kann mir aber auch vorstellen, dass beide im Training Camp funktionieren, dass vielleicht auch ein Dylan Gabriel, wenn sie von Shredder mehr überzeugt sind, dass der vielleicht auch getradet wird, so ähnlich wie die Patriots das jetzt mit Joe Milton gemacht haben, der ja auch keinen schlechten Eindruck gemacht hat an sich. Gut, dann kommen wir nochmal zu unseren Teams. Am Ende der Folge reden wir immer gerne nochmal über unsere Teams. In Finns Fall für die neuen Hörer die Vikings, in meinem Fall die Broncos. Finn, wie lief der Vikings-Draft und bist du zufrieden oder bist du unzufrieden?
Ach, ja, also wie gesagt, Vikings sind ja mit 4 Picks nur in den Draft gegangen, das Team mit den wenigsten Picks. Deswegen konnte man da jetzt ja schon mal erstmal gar nicht so viel erwarten. Ist jetzt am Ende des Tages auch nichts dabei, was jetzt einen Ultra-Exciting irgendwie dastehen lässt. Aber ist am Ende irgendwie ein Draft, wo man, glaube ich, ganz zufrieden mit sein kann, mit zumindest mit Blick auf die Umstände, die halt da gewesen sind. Runde 1, Donovan Jackson auf Left Guard. Ist erstmal natürlich so ein Pick, wo man sich denkt, ja, erste Runde Guard ist jetzt nicht so sexy. Hätte ich jetzt vielleicht eher einen Corner oder einen Safety ein bisschen spannender gefunden, aber Donovan Jackson sollte halt instant dein Starter auf Left Guard sein und dann wahrscheinlich das letzte Puzzleteil in der Offensive Line, die jetzt Top 10 mindestens mal sein sollte nächstes Jahr oder über die nächsten Jahre in der NFL mit 2 Top-Tackles, 2 neuen verpflichteten Spielern der Colts auf Guard und Center und jetzt eben dein gedrafteter Left Guard. Also JJ McCarthy, der dürfte sich auf jeden Fall freuen. Dann Runde 3 mit dem allerletzten Pick haben sie Trey Felton gedraftet, einen Wide Receiver, der wahrscheinlich ja um den Spot als Nummer 3 Receiver kämpfen dürfte mit Rondell Moore, mit Jalen Naylor. Und was man hier in dem Zug vielleicht auch noch bedenken muss, ist, dass bei Jordan Addison immer noch auch eine Strafe im Raum steht. Eigentlich schon seit letztem Jahr wegen betrunkenem Fahrens. Also es kann durchaus passieren, dass der auch nochmal für ein paar Spiele gesperrt wird und da ist dann sicherlich ein Receiver keine schlechte Option. Ja, und dann mit den letzten 3 Picks, Runde 5 und Runde 6, noch ein Defensive Tackle mit Ingram Dawkins, Garvin Bartholomew auf Tight End und Corby King auf Linebacker. Sind halt alle Spieler, die ein bisschen Tiefe mit in den Kader bringen. Ingram Dawkins hat tatsächlich relativ gute athletische Werte gehabt, war bei dem Short Shuttle der drittschnellste Defensive Tackle und beim naja, irgendwas habe ich jetzt hier durcheinander gebracht. Auf jeden Fall der schnellste Short Shuttle für unter Defensive Tackles und der drittschnellste Quick Short Shuttle für alle Defensive Linemen. Also gute Werte da auf jeden Fall auch am Combine geliefert und ist halt ein Spieler, den man dann auch einfach mal draften kann. Corby King, Linebacker, der vor allem sicherlich auch im Special Teams seine Rolle finden wird. Und Linebacker ist ja auch eine Position, wo die Vikings vielleicht hinter den beiden Startern durchaus noch ein bisschen Tiefe gebrauchen können. Von daher, alles in allem, wie gesagt, nichts, was einen jetzt irgendwie ultra aus den Hufen haut, aber rundum solide. Ja.
Rundum solide ist eine schöne Überleitung. So würde ich nämlich auch den Broncos-Draft beschreiben. Es ist ein ordentlicher Draft gewesen, wenig flashy, aber gehen wir mal durch. Runde 1, an Nummer 20, J.D. Barron, Texas, habe ich schon drüber geredet, auf den freue ich mich sehr in unserer Defense. Wird von Patrick Surtain lernen, wird Teil von einer schon sehr guten Secondary werden, wird, glaube ich, funktionieren. Ich bin gespannt auf unseren Second-Round-Pick an 60, Running Back R.G. Harvey von UCF. Waren bessere Spieler in dem Moment teilweise noch auf dem Board, aber Running Back war ein klarer Need und nach allem, was man gelesen hat, war es Sean Paytons persönliche Wahl, R.G. Harvey. Und deswegen, das ist jetzt Paytons Running Back, unser Laufspiel, was die letzten Jahre nicht ganz so gut funktioniert hat, muss jetzt auf jeden Fall funktionieren. Und was R.G. Harvey auf jeden Fall auch mitbringt, ist eine Receiving Ability, die in Bezug auf das Spiel, wie die Broncos mit Bo Nix spielen, helfen wird. Dann in Runde 3, Nummer 74, hat man Wide Receiver Pat Bryant geholt von Illinois. Auch da gab es bessere Spieler auf dem Board, aber ich kann die Wahl zumindest nachvollziehen. Pat Bryant soll gerade in der Red Zone eine gute Waffe sein, bin mal gespannt. Und es bringt auch ein bisschen ein anderes Element in den Receiver-Raum zu Spielern wie Sutton, Welle und gerade zu Mims und Franklin, die ja eher so die Speedster sind, die dann so in der zweiten Reihe kommen an Receivern. Bringt Pat Bryant anderes Skillset mit, da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt auf Edge Savion Jones. Wie gesagt, wird wahrscheinlich als Rotationsspieler vor allem im Edge-Bereich aktiv sein, aber sie sind extra nochmal hochgetradet, um Savion Jones zu holen. Also wird Vance Joseph auch was in ihm gesehen haben. Soll ein ultraathletischer Spieler sein. Es gibt ja diesen Rare Athletic Score. Da hat er fast eine 10. Ich glaube 9,7 irgendwas. 10 ist das Beste. 10,0 ist das Beste. Also ein athletischer Freak. Und ich bin gespannt, wie der in der Rotation da vielleicht funktionieren wird in unserem wirklich schon, muss man ja sagen, guten Pass-Rush letztes Jahr. Edge-Rusher Cray Robinson wird wahrscheinlich weniger auf Edge spielen, der ist wahrscheinlich eher als Special-Teamer geholt, von daher völlig in Ordnung in der vierten Runde. In der sechsten Runde hat man mit Jeremy Crawshaw einen Panther geholt von Florida, wir brauchten einen Panther, sechste Runde, kann ich gut damit leben und ich bin gespannt, ob wir was von Caleb Loner großartig sehen werden über die Preseason hinaus. Das ist ein ehemaliger Basketballspieler, der zum Football gewechselt ist in seinem letzten Jahr im College von Utah. Der ist ein Projekt, aber ich finde, in der siebten Runde kann man auch mal gehen. Von daher ist jetzt kein Pick dabei, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Wenn ich sage, welche Spieler sind, auf die ich mich am meisten nächstes Jahr freue, sind es Barron, Harvey, Bryant und Jones. Auf die freue ich mich extrem und bin gespannt, gerade mit Harvey, wie Peytons Laufspiel vielleicht jetzt aussehen kann dann im nächsten Jahr.
Der neue Alvin Kamara, wenn man so will.
Wenn er das wird, wäre ich total happy, aber ich wäre auch damit fein, wenn es einfach ein wirklich produktiver, weil das muss man übrigens am College sagen, er war sehr produktiv, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, was Yards, Output und Touchdowns betrifft. Wenn er einfach ein sehr produktiver Running Back wird, der halt einfach so ein bisschen den Druck auch von Bo Nix nochmal wegnimmt im zweiten Jahr. Aber nichtsdestotrotz hat Bo Nix ja auch schon gezeigt, dass er auch mit einem nicht so guten Laufspiel zurechtkommt. Spannender Running Back-Raum, den Denver jetzt hat, mit einem Estime, der in sein zweites Jahr geht, der ja so ein Powerback ist, mit einem McLaughlin, der ja so ein Change of Paceback ist und mit RJ Harvey. Das ist eine spannende Gruppe, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ist sie keine Top-Gruppe in der NFL? Bei weitem nicht, aber ist eine Gruppe, die man, glaube ich, nicht abschreiben sollte fürs nächste Jahr. Gut, Finn, dann würde ich sagen, haben wir es. Die erste Folge nach Neustart haben wir geglückt. Nächste Woche melden wir uns wieder, was wir dann genau machen, das werden wir uns nochmal überlegen. Jetzt gerade in der Offseason ist vielleicht auch ein bisschen Zeit, um mal so ein bisschen zeitloseren Content zu machen. Da stecken wir nochmal die Köpfe zusammen, melden uns dann bei euch. Ich würde erstmal sagen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr trotz der langen Pause wieder dabei wart. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Über den Link in der Folgenbeschreibung kommt ihr zu unseren Socials, da könnt ihr auch gerne reinfolgen. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Wir haben Bock, wieder mit euch über die geilste Sportart der Welt, nämlich über American Football zu reden. In diesem Sinne, von meiner Seite war es das. Finn, hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich schließe mich da an.
Sehr gut. Dann habe ich nur noch, geht bitte raus bei dem schönen Wetter, hört die Folge beim Spazieren oder sonst was. Das hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen sollen, aber egal. In diesem Sinne, genießt das schöne Wetter die nächsten Tage. Das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.